Samstag.
Ja, viele Montage haben wir nicht mehr in diesem Jahr, deswegen wollen wir diese nochmal genießen und wir wollen sie genießen hier im Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen, den renommierten Journalisten, der wie immer jetzt bei uns am Telefon ist. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie und unsere Zuhörer natürlich.
Wir blicken nochmal zurück auf die Ereignisse der vergangenen Tage. Man hat das Gefühl, ganz so viele Themen gibt es auf der einen Seite nicht mehr. Einige machen da schon die Winterpause oder Weihnachtspause, aber es ist doch noch einiges da, was es zu besprechen gilt. Und das haben wir unter anderem auch einmal mehr Donald Trump, dem US-Präsidenten, zu verdanken. Der hat ja nun fast sein erstes Präsidentenjahr hinter sich und macht immer wieder von sich reden. Im Augenblick steht gerade die Frage im Raum in der Sache Russland-Affäre, inwieweit die E-Mails, die da als Beweis gelten sollen von Sonderermittler Robert Mueller, überhaupt rechtmäßig sind, ob das überhaupt Regierungsdokumente sind. Das zweifelt die US-Regierung gerade an, denn die sagt, das stammt ja aus einer Zeit aus dem letzten Jahr im Wahlkampf, als eben die Regierung noch gar nicht im Amt war, als es noch das Übergangsteam war. Deswegen streitet man sich darum. Meine Frage jetzt, ist es jetzt wieder so ein kleiner Zwischenschritt, eine kleine Nicklichkeit in dieser Russland-Affäre? Oder ist das wirklich was, wo sich langsam die Schlinge vielleicht mal fester zuzieht?
Ja, ich sage mal, wir wissen ja noch nicht, da sind ja Zehntausende, um die es geht, da mehr ist, was da überhaupt substanziell eine Rolle spielt. Das sind vor allem die Republikaner, die versuchen natürlich, den Trump aus der Schusslinie zu ziehen, bei allen Differenzen, die sie mit ihm haben. Und sie sind ja nicht nur glücklich über ihren Spitzenmann, der Präsident geworden ist. Versuchen sie, das Ganze einzudämmen. Es geht hier natürlich um das große Thema Amerika-Russland. Mit Blick auf das kommende Jahr gab es ja mehrere Informationen. Also so dürr war die Woche nicht, auch wenn Sie schon sagen, die meisten packen schon ihre Weihnachtsgeschenke. Erstens, in Russland ist es natürlich deutlich später durch die andere Kalenderlage in der orthodoxen Kirche. Also da ist der alte Kalender, der julianische noch im Gang. Das heißt, sie haben noch ein bisschen Zeit. Und in Amerika schaut man natürlich mal auch darüber. Ich glaube, die große Konstellation, die für uns wichtig ist, dass in Amerika ein riesiger Rüstungshaushalt beschlossen worden ist und die Politik, ein Teil zumindest der alten Politik, unabhängig auch von Trump, hat großes Interesse an Spannungen mit Russland. Das heißt, wir alle werden damit reingezogen. Es ist dieser Rüstungswahnsinn, der da wieder losgetreten wird, die Spirale, die sich da dreht. Und im Kontext dieser Auseinandersetzung um große Summen, um die weitere Entwicklung der Politik insgesamt, geht es dann auch im Detail, ob die Spannungen mit Russland zunehmen. Es gibt auch bei den Republikanern viele, die ein großes Interesse haben, dass Trump sich mit Putin nicht verständigt. Wenn sie die Pressekonferenz Putins verfolgt haben, das ist ja eine lange Show gewesen, letzte Woche auch nicht ganz unwichtig für die Weltpolitik, da hat er so einen merkwürdigen Satz fallen lassen zu Trump, also der Mann ist eigentlich ein guter Mann, so nach dem Prinzip, der würde ja einiges Gutes machen, aber sie lassen ihn nicht, die alten Establishment-Vertreter in den einzelnen Parteien. Das heißt also, da gibt es immer noch so eine naive Hoffnung bei den Russen, dass mit Trump eventuell doch etwas besser werden könnte. Das hat sicherlich was zu tun mit diesen Vorgesprächen in dem Wahlkampf, auch mit der Unterstützung. Also die Russen wissen ja, was sie gemacht haben. Und insofern gibt es da immer noch Hoffnung. Auf der anderen Seite gibt es ja noch einen Druckpunkt, der auch mit Deutschland zu tun hat. Es ist nicht ganz klar, welche Geschäfte mit wem Donald Trump über die Deutsche Bank in Russland gemacht hat. Das heißt, es gibt immer wieder das Gerücht, dass er da erpressbar ist, bis hin zu peinlichen Bildern, die da gemacht worden sind in seiner Zeit, als er in Moskau gewesen ist, noch weit vor der Präsidentenwahlkampagne. Also da gibt es eine ganze Menge.
Können Sie mich noch verstehen? Im Moment ist hier irgendwie ein kleiner Ausfall, deswegen bin ich jetzt gerade etwas überrascht. Vielleicht kommt es gleich nochmal zurück. Es gibt eine ganze Gemengelage. Wir werden gleich mal testen. Herr Lochthofen, sind Sie noch dran?
Ich bin dran, ich höre Sie. Wunderbar.
Irgendwie war kurz hier ein Ausfall, pardon. Da nutze ich gleich mal kurz die Gunst der Stunde und frage aber nochmal nach, wenn man das alles so hört, Gerüchte darum, ob es irgendwelche belastenden Fotos von Trump gibt. Das hören wir ja schon seit Monaten im Grunde. Die Russland-Affäre, also die Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf, das ist ja auch schon ein Thema seit Monaten. Man hat aber immer das Gefühl, dass die Leute drumherum gehen müssen, also wie zuletzt der sicherheitspolitische Berater Michael Flynn, aber das eben noch nicht bis zum Präsidenten reicht und wahrscheinlich auch nie reichen wird, also dass wir ganz normal durch die Affären alle durchspazieren, ohne Konsequenzen?
Das kann in Amerika passieren, aber wir haben das ja auch seinerzeit Anfang der 70er Jahre gemerkt, wie plötzlich ein amerikanischer Präsident, der scheinbar ganz gut im Sattel saß, das Einzige, was man von ihm wusste, was natürlich die Diskussion in Washington hervorrief damals, dass er Alkoholiker war, der dann doch abgesetzt worden ist. Also
Sie meinen Richard Nixon?
Ja, Nixon natürlich. Ja. Das heißt also, es kann immer wieder passieren, dass es dumm läuft und alles rutscht. Interesse haben natürlich die Leute um Trump herum nicht und insgesamt möchte man so eine Erschütterung auch nicht haben. Aber wir haben eine schwache Opposition. Die Demokraten sind nicht in der Lage, eine Figur zu präsentieren, die tatsächlich kraftvoll genug ist, da was dagegen zu halten. Insofern kann es passieren, dass das sich über Jahre hinweg immer wieder mal ein bisschen dahin schleppt, dieser Prozess, aber Trump unbeschadet letztlich aus der Sache rausgeht. Zumal seine Anhänger die Welt ja ganz anders sehen als wir beide oder unsere Zuhörer. Es ist aus meiner Sicht durchaus nicht ausgeschlossen, sogar eher wahrscheinlich, dass er sogar wiedergewählt wird. Das heißt also, tatsächlich dieser Effekt, den auch der Putin ja so naiv vorgetragen hat, also der würde ja vieles machen wollen, aber die lassen ihn nicht. Ja, das ist so ein Effekt, der auch in Amerika existiert. Schauen Sie diese abenteuerliche Steuerreform, die allein...
Auch darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Also wie weit könnte die jetzt ihm helfen? Weil er kriegt sie ja offenkundig jetzt durch den Kongress durch. Vorher gab es ja noch ein bisschen Widerstand.
Ja, na gut, die Republikaner sind eine alte, dem Kapital, also dem der Wirtschaft, den Unternehmen verpflichtet, den Banken verpflichtete Partei. Das heißt, sie machen eine Steuerreform, bei der Donald Trump selbst allein schon 1 Milliarde verdient. Das heißt, die Reichen werden noch reicher werden. Und die dummen weißen Männer, die da, sag ich mal, Donald Trump gewählt haben, die hoffen immer noch, irgendwas bleibt auch für sie am Ende übrig. Das ist eine merkwürdige Situation in dieser Welt, dass es viele Menschen einfach darauf ablegen, betrogen zu werden und dann hinterher natürlich umso enttäuschter reagieren. Und dieser Prozess läuft in Amerika im Prinzip, nichts anderes. Und wie gesagt, für uns wird es sehr gefährlich, weil man auch über diese Rüstungs- und Aufrüstungsgeschichten, sag ich mal, uns ja wieder an den Rand einer Welt bringt, die sehr, sehr gefährlich ist, die ohnehin schon gefährlich ist. Und der Druck auch auf Europa und über die NATO wächst ja, viel mehr auszugeben für Rüstung, anstatt dafür beispielsweise in Afrika Entwicklungshilfe mehr zu geben.
Blicken wir mal von der aktuellen Weltmacht USA zur ehemaligen Weltmacht Großbritannien. Es gibt ja ein Wort, das kann man fast schon gar nicht mehr hören, der Brexit. Am 23. Juni 2016 beschlossen, dass eben Großbritannien aus der EU raus möchte. Das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess. In spätestens 2 Jahren soll es soweit sein. Nun geht es offiziell in die zweite Verhandlungsrunde. Gleichzeitig gibt es nun eine Umfrage unter den Briten, wo das erste Mal eine Mehrheit da ist für die Brexit-Gegner. Also, dass man eben nicht raus kommt. Die Umfrage hat natürlich nichts zu heißen, hat jetzt keine Relevanz, aber ist ja vielleicht insofern ganz interessant, dass man sich fragen kann, ob die Briten, gerade weil sich jetzt so lange hinzieht, dann doch so ein bisschen kalte Füße jetzt auch bekommen und auch ihre Regierung?
Ja, es dämmert doch vielen Menschen, dass es Unsinn war, was sie gemacht haben. Und die Umfrage ist ja interessant insofern, dass 41% noch für den Brexit sind. Das ist eine große Gruppe, das ist gar keine Frage. Aber 51%, das heißt deutlich mehr, sind dagegen inzwischen, weil es ihnen dämmert, das wird alles nicht so werden, wie es die Leute da auf den Plätzen verkündet haben, Boris Johnson und die anderen, die da rumgeschrien haben, die auch ganz also falsche Zahlen genannt haben und einfach auch direkt gelogen haben. Das ist so in der Politik zum Teil. Und die Leute sind denen nachgelaufen und in vielen wird es jetzt unheimlich, weil natürlich die Wirtschaft schwer darunter leidet. Das sind Arbeitsplätze, das sind Chancen, die da gegeben sind. Und sie merken ja auch, selbst wenn man sich trennt, kann man vieles gar nicht so machen, wie man das so in diesen Sonntagsreden vermittelt bekommen hat. Im Augenblick sind ja 2 Modelle eigentlich im Gespräch. Ein norwegisches, da bleibt fast alles so, wie es ist, bis auf eine nicht vorhandene Mitgliedschaft, aber der gleiche Markt, die gleiche Großzügigkeit und so weiter. Das ist die Variante, wo man doch durchaus noch Wohlstand ganz gut auf diese Weise generieren kann. Und es gibt die kanadische Variante, wo das natürlich mit einem Land die Beziehung sind über Verträge, die sagen wir, ganz anderer Natur sind. Und ich glaube, allein schon das Irland-Problem ist für die Briten unwahrscheinlich schwer zu klären. Mhm. Sie haben ja bei den letzten Gesprächen gesagt, wir klären es, aber haben ja nicht erklärt, wie es ist. Jeder behauptet was anderes davon. Also das heißt, die Briten merken, es ist alles nicht so einfach, wie es von Populisten heutzutage einem erzählt wird. Die Welt ist viel komplexer und das macht vielen Menschen natürlich Schwierigkeiten, weil es wirklich komplizierter ist. Also insofern, es tut mir leid, das Wort Brexit wird es im nächsten Jahr also auch ziemlich stark noch strapazieren.
Und ein Name wird uns auch stark strapazieren im nächsten Jahr, nämlich Markus Söder. Das steht nun offiziell fest. Auf dem Parteitag der CSU wurde er nun offiziell zum Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl gekürt. Noch ist er ja bayerischer Finanzminister. Er wird aber schon im nächsten Jahr, im ersten Quartal, sehr wahrscheinlich das Amt des Ministerpräsidenten von Horst Seehofer übernehmen. Der bleibt Chef der CSU, ist mit 83% jetzt wiedergewählt worden. Man hat ja im Grunde schon seit Wochen, Sie hatten es ja auch mit Kollegen Carsten Rose thematisiert, diesen Machtkampf beobachten können. Welche Lehren können wir daraus ziehen? Hat jetzt Söder alles richtig gemacht oder ist es hier nur noch zerbrochenes Porzellan übrig geblieben?
Nein, Söder hat alles richtig gemacht. Das ist einer der wenigen Politiker, mir nicht sehr sympathisch, muss ich ehrlich zugeben. Und ich teile auch einen Teil seiner Auffassung nicht, aber er ist einer der wenigen, der einen Zug zum Ball hat. Das hat jetzt, sage ich mal, nicht jede Partei im Augenblick zu bieten. Die SPD leidet sehr darunter, dass sie keine richtige Spitzenfigur hat. Der Schulz ist lieber ein netter Mann und auch sehr redlich, also kann ich mir vorstellen. Aber er ist nicht der Kämpfer an dieser Stelle. Das heißt, auch eine Schussbrutalität fehlt. Die Brutalität hat Söder in jedem Fall. Also er hat rechtzeitig angemeldet, dass er der Spitzenmann werden will und auch gegen den Willen von Seehofer. Der hat ja versucht, mehrere Kandidaten gegen ihn in Position zu bringen. Die alle haben das auch nicht gepackt. Da sieht man einfach den Unterschied zwischen jemandem, der machtbewusst ist und Macht haben will und Macht auch gebrauchen will. Das ist für einen Politiker nicht falsch, dieser Zug, weil dann auch der Wille zur Gestaltung da ist. Und er passt, glaube ich, auch gut nach Bayern. Die mögen es etwas grobschlächtiger, etwas, ich sag's mal auf gut Deutsch, primitiver, aber eben halt mit dem Zug zum Ball. Insofern wird es für uns jenseits des Weißwurst-Äquators für Berlin viel, viel schwerer mit dem Söder. Der will seinen Wahlkampf natürlich hart führen und da interessiert ihn, was in Berlin passiert ist, reichlich wenig. Die Partei ist ja nicht sehr groß, also im Bundesmaßstab 6% oder wie viel, aber sie wird schon allen, sagen wir, Schwierigkeiten bereiten und wir sehen es ja mit der Großen Koalition, das ist alles nicht ausgemachte Sache. Es kann passieren, dass wir irgendwann mal im Januar feststellen, wir haben keine Regierung, keine neue. Das heißt, die SPD kneift, weil sie eben, wie gesagt, keinen Söder hat, kein Schröder in dem Fall, der nochmal losziehen könnte. Das ist ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Über die SPD und mögliche Regierung werden wir gleich reden. Eine Nachfrage noch zu Söder. Was heißt es jetzt inhaltlich für den Wahlkampf? Herr Söder ja immer wieder betont, es darf keine Partei rechts der CSU geben. Bezieht sich da auf eine Aussage von Franz Josef Strauß.
Ja, heißt das uns erwartet jetzt?
Aus den 70ern noch. Genau. Erwartet uns jetzt da ein sehr rechtspopulistischer Wahlkampf der CSU oder was heißt das konkret?
Gar keine Frage. Er wird im Prinzip versuchen, die AfD-Positionen, die ja in Teilen der konservativen der CSU ja immer vertreten worden sind, durchzusetzen. Es wird so eine Mischung zwischen den österreichischen Vorstellungen und, wie gesagt, der AfD kommen. Er wird es versuchen, was er kann, laut zu machen, das heißt, dass die anderen übertönt werden. Da es ein regionaler Wahlkampf ist, hat er natürlich Chance, ein bisschen, sagen wir, frei von dem, was bei Bundestagswahlkämpfen passiert ist, auch richtig zuzulangen an dieser Stelle. Da wird es viel Nerventrappel geben. Vieles davon wird unter Umständen gar nicht gesetzlich machbar sein, aber wird es trotzdem versuchen durchzusetzen. Das heißt also, ein harter Kurs rechts weit von der Mitte ist wahrscheinlich an dieser Stelle, weil sie glauben, dass das die einzige Variante ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich die Mehrheit in Bayern so überzeugt, aber es geht da um 5, 6, 7, 8%, die Nähe zur absoluten Mehrheit. Die absolute Mehrheit ist im Augenblick noch nach wie vor unwahrscheinlich, aber doch zumindest so, dass man sich mit einem kleineren Partner, FDP oder sowas, irgendwie begnügen kann. Die wissen ja, in Sachsen ist es passiert bei diesen letzten Bundestagswahlen, dass die AfD sogar auf Platz 1 gerutscht ist. Das ist etwas, was natürlich auch in Bayern registriert worden ist. Das heißt, wir werden viel Polemik, wir werden viel Beschimpfung haben in diesem Wahlkampf. Da wir auch bald Wahlen haben, ist ein kleiner Vorgeschmack darauf, was kommt.
Reden wir am Ende des Gesprächs noch ein bisschen über die gute alte Tante SPD. Willy Brandt hat heute übrigens Geburtstag, aber die SPD ist ja auch ganz interessant. Der Vorstand der Bundes-SPD hat...
Wohl am nächsten Dienstag hat auch Bernhard Vogel Geburtstag.
Das ist interessant, ja. Wer alles so in diesen Tagen, Helmut Schmidt übrigens auch in wenigen Tagen, die Großen der Politik. Auf jeden Fall hat die Bundes-SPD beschlossen, nun in Sondierungsgespräche zu gehen. Gleichzeitig hat in Thüringen ein Parteitag stattgefunden und da hat man sich gegen eine große Koalition ausgesprochen. Wie ernst muss denn jetzt nun die Bundes-SPD bzw. deren Vorstand die Thüringer Genossen nehmen?
Naja, erstmal ist es ernst für die wenigen Spitzenleute wie Carsten Schneider, die in Berlin noch ein Wort mitzureden haben oder in wichtiger Position sind, dass der eigene Verband eine ganz andere Meinung vertritt. Das demontiert die Leute, das ist nicht gut. Normalerweise berücksichtigt man solche Sachen und versucht es auch durch die Dramaturgie eines solchen Parteitages. Es gibt ja keine Notwendigkeit, das so, sage ich mal, zur Abstimmung zu stellen. Dass die Jusos das machen, das ist ihr gutes Recht, sind junge Leute, die, sage ich mal, natürlich eine ganz andere Herangehensweise an Politik haben, also sicherlich auch erst noch reifer werden müssen. Wir sehen es ja an vielen Juso-Leuten, die einen langen Weg wie Schröder, wie Nahles und so hinter sich haben, bis sie dann auch realpolitisch was machen können. Aber dann sich diesem zu fügen, zeigt einfach die innere Labilität an dieser Stelle und die Stimmungslage, die Hoffnung, dass man durch Opposition tatsächlich sich erneuern kann. Nein, man kann sich nur erneuern, wenn man gute Leute findet, die das vorantreiben. Von sich allein passiert da gar nichts. Das ist das, was in der SPD über lange Zeit auch in Thüringen übersehen worden ist. Also man hat immer wieder Spitzenleute gehabt, die es einfach nicht gerissen haben. Ich erinnere an die lange Phase von Matschi, der, sagen wir, immer wieder gewählt worden ist, obwohl alle wussten, es geht nach unten. Das hatte auch nichts mit der Großen Koalition zu tun gehabt. Wir haben ja auch durchaus erfolgreiche SPD-Biotope, sagen wir, in Deutschland, wo man auch Wahlen gewinnen kann. Das hängt sehr stark mit der Konstellation zusammen und da ist die SPD in Thüringen seit langem auf der Suche. Im Augenblick zeichnet sich da nichts ab, was dafür sprechen würde, dass es wieder aufwärts geht. Und ich sage mal, dieser Beschluss wird sie in keinster Weise nach vorne bringen, denn er bestätigt nur, dass man einfach keinen Mut hat, im Augenblick mit der CDU die Auseinandersetzung zu führen. In einer Phase, wo die Merkel ihren Zenit überschritten hat und offensichtlich eine letzte sozusagen Runde nochmal dranhängt. Da hätte man natürlich Chancen, sich zu profilieren, aber im Augenblick sehe ich da nicht viele. Ich würde den Nahles eher am ehesten noch als, so ein Kampfschwein vorne dran sehen. Die Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, ich fand sie immer ein bisschen bräsig und auch nicht machtbewusst gut, aber sie hat sich auseinandergesetzt im Kabinett, auch öfter mal im Gegensatz zu Gabriel zu anderen auch mal, bis hierhin und nicht weiter. Wenn sie als Ministerpräsidentin wiedergewählt wird in Mecklenburg-Vorpommern, dann ist das die künftige Nummer 1 in der SPD. Da muss man alles aufpassen.
Aber trotzdem mal ganz am Ende nochmal für uns zur Erinnerung, am 24. September waren Bundestagswahlen gewesen. Wir haben jetzt bald den 24. Dezember, Weihnachten, haben immer noch keine neue Bundesregierung. Wann wird es denn nun mal soweit sein? Was glauben Sie denn?
Februar, März? Sie wissen ja, ich bin als Journalist ja geneigt, die Politik für alles und jeden verantwortlich zu machen und sie auch hart ranzunehmen. Diesmal würde ich sie mal rausnehmen, also dass das mit Jamaika so durchgelaufen ist. Hätte wirklich von vornherein nicht jeder sagen können. Der Lindner hatte auch Probleme, also er wird auch selbst von der Wirtschaft attackiert, dass das Unsinn sei. Es ist eine Entscheidung der Wähler gewesen, die war nicht klug. Das heißt, sie haben Fehler gemacht und ich würde sagen, wir sollten aufhören, auch als Journalisten, Sender, schreibende Journalisten immer wieder die Politiker dafür verantwortlich zu machen. Es waren die Wähler, die die Verantwortung tragen. Für diesen Zustand, wie er jetzt ist. Das heißt, sie haben Parteien zum Teil gewählt, die überhaupt nichts zu bedeuten haben, die ihnen nicht helfen, die ihnen nicht weiterbringen und setzen sich jetzt hin und sagen, naja, bringt doch mal wenigstens eine Regierung zusammen. Nein, es war eine dumme Entscheidung der Wähler. Und das ist die Folge dessen. Ja, in Holland hat ja noch länger gedauert. In Belgien waren sie fast 2 Jahre ohne Regierung. Das heißt, wenn die Wähler sich so verhalten, so verantwortungslos, kann man keine verantwortungsvolle Politik machen. Das ist das Dilemma mit Blick aufs nächste Jahr.
Aber nicht alle Wähler sind gleich, muss man aber sagen.
Es gibt ja viele Kluge, die haben gesagt, okay, bei allen Frust, den ich habe oder bei dem Druck, der notwendig ist, haben sie dann nicht Konstellationen gewählt, die zu nichts führen. Ja, also wir haben tatsächlich, ja wie gesagt, in Sachsen eine Situation, dass eine Partei auf Platz 1 geraten ist bei diesen Wählen, die für nichts eine Perspektive hat, eine vernünftige, aber eben aus Frust gewählt worden ist. Also das ist Unsinn, ja, sag ich mal, das muss man den Wählern auch mal zum Teil sagen, wenn ihr Unsinn macht, kommt auch Unsinn hinten raus. Das ist die Situation. So, ob man daraus noch was Vernünftiges machen kann, also ich bin mir nicht sicher, dass die große Koalition kommt. Das heißt, wir können auch noch viel längere Krise haben an dieser Stelle.
Wir schauen mal, wie es weitergeht und ich bedanke mich erstmal bei Sergei Lochthofen.
Halt, wir müssen ja erstmal mit unseren Zuhörern hier reden. Also nächsten Montag, wie geht's da weiter?
Ich wollte Ihnen jetzt das gerade sagen. Wir hätten, also ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes Fest, weil am Sonntag werden wir uns bestimmt nicht sehen und nicht sprechen. Aber das können wir schon mal ankündigen, wir werden uns nach dem Fest, also nächsten Montag, am ersten Weihnachtsfeiertag sprechen. Das haben wir jetzt spontan ausgemacht.
Aha, ja. Dann geht das weiter. Also professionell, das finde ich ja toll von Radio Frei. Davon muss ich aber 1. Januar schlafen alle bei Radio Frei erstmal aus.
Da also, schlafen.
Ich bin jemand, der auch irgendjemand die Zeit hat geschrieben, dass man mich in der Nacht wecken kann und ich einen vernünftigen Satz sagen kann. Also, dann wäre dann am Montag Weihnachten sprechen wir uns.
Genau, also am ersten Weihnachtsfeiertag.
Am 8. geht es dann weiter, ja?
Am 8. geht es dann weiter, genau. Das können wir sozusagen hier live jetzt schon mal festlegen. Am 8. dann wie gewohnt mit Kollegen Carsten Rose. Und wie gesagt, ich wünsche jetzt erstmal einen fleißigen Weihnachtsmann. Da können wir übrigens dann am nächsten Montag drüber sprechen, aber natürlich auch über die politischen Themen, die wahrscheinlich dann trotzdem noch da sind, auch wenn es nicht mehr so viele sein werden. Ich bedanke mich bei Sergei Lochthofen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, dass sie uns ein ganzes Jahr lang ertragen haben.
Wiederhören.
Wiederhören.